ARD Sounds.
Motivation entsteht bei mir nicht durch Noten, sondern dass ich dem Kind das Gefühl gebe, okay, du kannst hier bei mir im Sportunterricht mithalten. Du kannst bei Herr Schaschmas mitmachen, weil ich fühle mich hier sicher. Und dann traue ich mich vielleicht auch etwas mehr zu.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Sport ist eines der Fächer, bei denen alle sofort eine Meinung haben, weil es ein Fach ist, in dem man sich nicht verstecken kann, in dem Unterschiede sichtbar werden, körperlich, sozial, manchmal auch kulturell. Für die einen ist das befreiend, für die anderen ist es genau der Ort, an dem Schule auch schwierig wird. Gleichzeitig verändert sich gerade viel. Bundesjugendspiele werden angepasst, Noten hinterfragt und immer öfter stellt sich die Frage, was Sportunterricht eigentlich leisten soll. Murat Şaşmaz ist Lehrer und als Herr Şaşmaz mit über 20.000 Followern auf Instagram aktiv. Kennengelernt haben wir uns im Rahmen einer Dokumentation zu Rassismus in der Schule, ein Thema, das hier vielleicht eine Rolle spielt, aber nicht im Mittelpunkt steht. Es geht um ein Fach, das oftmals unterschätzt wird und die Frage, wie gerecht es eigentlich sein kann. Lieber Murat, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
Ein persönlicher Einstieg. Wenn du an deinen eigenen Sportunterricht zurückdenkst, was ist dir stärker in Erinnerung geblieben? Die Motivation oder die Momente, in denen Unterschiede sichtbar wurden?
Ich muss ehrlich sagen, da ich auch den Sportleistungskurs besucht habe damals und immer Sport mein Lieblingsfach war, habe ich immer das Gefühl gehabt, hier geht es um Leistung. Mhm. Das stand da so ziemlich im Vordergrund. Und natürlich kann man das heute mit dem heutigen Schulsport nicht mehr vergleichen.
Auf diese Unterschiede kommen wir gleich auch nochmal zurück. Aber ganz kurz, wenn du das Gefühl hattest, es geht um Leistung, kannst du dich denn so an dieses typische Wahlsystem erinnern? Da werden Leute als Letztes gewählt und so weiter, was ja vielen zumindest der, sagen wir mal, 80er, 90er Kids noch so in Erinnerung geblieben ist?
Leider, auf jeden Fall, weil immer das Gefühl gehabt hat, immer die gleichen sportlichen Menschen sozusagen, die waren immer so diejenigen, die geglänzt haben, die die Mannschaft gebildet haben. Und da war das auch schon damals immer ein großes Fragezeichen, den ich immer im Kopf hatte. Wie kann es überhaupt sein, dass das so in dieser Form durchgeht und wir jetzt gegen eine komplett unfaire Mannschaft spielen müssen? Wo wir uns hinterher sowieso etwas lustig drüber machen.
Jetzt könnte man ja auch sagen, naja, es ist eigentlich ein besonders ehrliches Fach. Man sieht die Leistung. Gleichzeitig, hast du gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, sehen das manche jetzt auch als problematisch. Wo ist da zunächst mal ganz grundsätzlich deine Position? Sagst du, naja, es ist halt, wie es ist. Man muss halt eben Leistung erbringen. Und wenn man die nicht bringen kann, muss man sich anstrengen. Oder sagst du auch, naja, manche Teile eines Sportunterrichts, das so dann selektiert, sind möglicherweise schon auch problematisch.
Ja, also wenn man schon heute auf den heutigen Sportunterricht blickt, dann sieht man ganz krass, ja, dass er viel vielseitiger ist, dass er viel pädagogisch durchdachter ist. Ja, es geht hier vor allem heutzutage nicht mehr so krass um die Leistung, ja, sondern um die Bewegungserfahrung, die die Kinder machen, um die Entwicklungen, die die Kinder machen. Und da spielt die Leistung, sage ich jetzt erstmal, nicht so im Vordergrund. Man sieht schon, dass das viele Sportlehrkräfte heutzutage wirklich super machen, dass sie versuchen, das Ganze auf Beziehungsebene zu halten. Das heißt, dass hier die Beziehung vor der Leistung erstmal steht. Das heißt, dass es hier erstmal wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler gesehen werden, dass sie erstmal kleine erreichbare Ziele haben. Und diese kleinen erreichbaren Ziele, da kann ich mich wirklich absolut nicht mehr daran erinnern, dass es sowas in meiner Schulzeit gab. Wir mussten so gut wie alles vormachen, vor den anderen Schülerinnen und Schülern vormachen. Und da gab es jetzt auch nicht so große Differenzierungen oder Regelveränderungen, die vorgenommen worden sind.
Du hast es gerade schon gesagt, man muss das vor den anderen vormachen. Ina Hunger, Professorin für Sportpädagogik und Sportdidaktik an der Universität Bremen, erklärt in einem Beitrag von Das Wissen vom 11. Juni 2025 die hohe Relevanz von körperlicher Leistungsfähigkeit bei jungen Menschen. Hören wir da mal ganz kurz rein.
Körperliche Leistungsfähigkeit, körperliches Aussehen spielt eben eine enorme Rolle unter den Peers. Und wenn die Kinder da versagen, dann ist es eben was ganz anderes als vielleicht so eine geistige Leistung im Deutsch- oder Matheunterricht. Und sie können das ja auch nicht beheben, den Mangel, wenn man starkes Übergewicht hat. Das geht nicht von heute auf morgen weg. Und das trifft die Heranwachsenden dann eben ins Mark. Und das hat dann wirklich eine quälende Langzeitwirkung.
Das Gefühl, zu versagen oder gedemütigt zu werden, gehe hier tiefer als in anderen Fächern, sagt Ina Hunger.
Denn in keinem anderen Schulfach stehe der eigene Körper so im Fokus. Er wird angeschaut, bewertet und manchmal kommentiert. Die Jugend ist dabei eine besonders verletzliche Phase.
Beispielsweise dieses Mannschaftswählen in der Öffentlichkeit. Das ist also eine sozial diskriminierende Maßnahme. Man muss auch überlegen, ob eben so exponierte Situationen sich nicht vermeiden lassen. Also beispielsweise vor allen anderen vorturnen müssen, vor allen anderen also quasi auch so zeigen, dass man bestimmte sportliche Anforderungen nicht schafft. Da gibt's bestimmt auch andere Möglichkeiten, dass es ein bisschen dezentraler ist.
Die Ina Hunger sagt, das trifft Heranwachsende ins Mark. Es hat eine quälende Langzeitwirkung und schließt dann auch noch an, dass es eben Möglichkeiten geben sollte, vielleicht bestimmte Übungen oder bestimmte Dinge nicht mehr vor allen anderen zu machen. Findest du das dann also, was du gerade gesagt hast, auch sinnvoll?
Ja, also mein Ziel ist ja in erster Linie nicht aus allen Kindern, aus allen Jugendlichen super Sportler zu machen, ja, sondern für mich ist erstmal das Ziel, dass keiner im Sportunterricht, vor allem in meinem Unterricht, sich erstmal schlecht fühlen muss, ja. Das ist erstmal die Grundlage überhaupt und es gibt im Sportunterricht auch wirklich absolut eigentlich nichts zu verlieren, außer mal die Scheu vor der Bewegung, weil der Sportunterricht, Bob, der zeigt wirklich sowas, so ein großes Potenzial, sei es im Selbstvertrauen, in der Stärkung im Selbstvertrauen oder kann auch natürlich auch die Teamfähigkeit fördern, wenn die Teams nicht gleich natürlich unfair sind, ist ja ganz klar. Oder wenn ich natürlich auch als Schüler oder als Schülerin im Sportunterricht auch Erfolgserlebnisse sammeln kann, da sieht man sofort, dass man da wirklich auch Riesenpotenziale im Sportunterricht sehen kann. Aber ein ganz, ganz großes Problem, was wir vor allem haben, ist das Thema Inklusion im Sportunterricht. Vor allem, wenn wir uns mal anschauen, im Sportunterricht sieht man ganz krass die Leistungsunterschiede der Kinder, was man vielleicht in einem normalen Fach wie Mathematik nicht sofort sehen kann. Oder auch, was sofort sichtbar ist, ist natürlich die Körperlichkeit. Ja, das ist direkt sichtbar. Und in Mathe kann ich mich vielleicht eher davon verstecken, im Sport Unterricht sieht jeder sofort, ob ich hier im Unterricht mithalten kann oder nicht. Das sieht man vielleicht in einem Deutschunterricht, in einem Mathematikunterricht nicht. Aber im Sportunterricht oder im Schwimmunterricht vor allem sieht man das sofort aufgrund der Körperlichkeit, die direkt sichtbar wird.
Ich habe jetzt gerade eine spontane Frage, die mir gerade erst gekommen ist. Bestimmte Dinge vertragen sich ja nicht besonders. Also sagen wir mal zum Beispiel eine besondere Leistungsorientierung, die möglicherweise ja auch wichtig ist für diejenigen, die schon gut sind und sich weiterentwickeln wollen, also noch besser werden. Also die wollen ja möglicherweise sogar gefördert, gepusht und unterstützt werden. Und so ein Ansatz, der sagt, eigentlich geht es grundsätzlich um Bewegung. Also nochmal, spontaner Gedanke, müsste man das nicht entzerren? Müsste man dann nicht eher, also das ist jetzt ein bisschen utopisch, die Möglichkeit geben, einen Sportunterricht zu machen für diejenigen, die sagen, ich habe die Voraussetzung, ich will und ich will auch diesen Leistungsgedanken weitertragen und eher sozusagen ein Fach Bewegung für diejenigen, die sagen, mir geht es hier gar nicht um Leistungserbringung, aber es ist eben wichtig, so eine Bewegung zu machen, weil letzten Endes ist das doch ein Spannungsfeld, ja, wo die Lehrkraft, also du in dem Fall, beiden Polen sehr schwer gerecht werden kann, oder doch?
Ich meine, da kommt es natürlich auf die Sportlehrkraft an. Ja, ich habe ja eben auch schon betont, manche Schüler sind komplett überfordert, ja, und andere fühlen sich halt gebremst. Und da kommt es auf die Sportlehrkraft an, okay, welche Differenzierung nehme ich hier vor?
Was kannst du da ganz konkret machen?
Beispielsweise im Volleyball, dass die Kinder, die jetzt nicht so gut pritschen oder baggern können, dass sie auch die Regel mit einbauen, okay, ich fange den Ball erstmal und kann dann erstmal zwischenplitschen oder zwischenbaggern, wie auch immer, ja. Oder auch im Parcours, ja, nicht sofort große Hindernisse zu nehmen, sondern dass man da auch gezielt die Möglichkeiten überhaupt gibt, dass auch Kinder, die etwas benachteiligter sind, sage ich jetzt mal, die Lage haben, über ein Hindernis oder ein Hindernis überhaupt zu überwinden. Ja, also da kommt es komplett auf die Sportlehrkraft an. Wenn ich ein total schüchternes Kind habe, ich habe jetzt neulich das Thema Ringen und Kämpfen mit eingenommen und da habe ich wirklich ein total schüchternes Kind, welches große Ängste hat, auch bei jeder Berührung. Und das ist wirklich, mit dieser Situation bin ich sehr überfordert. Was ich aber am Anfang jetzt erstmal gemacht habe, ist, okay, du übernimmst jetzt mal die Rolle der Beobachterin oder als Schiedsrichterin. Ja, dass man trotzdem das Kind mit einbindet. Und was mir auch extrem viel hilft, vor allem auch bei so einem Kind, dass wenigstens die Motivation auch da ist, ja, sind trotzdem so kleine Wertschätzungen ihr zu geben. Hier, guck mal, du hast das gut gemacht. Oder sie bekommen auch von mir meistens, ich habe immer so kleine Mutmacherkarten dabei, vor allem bei solchen Kindern, wo ein Vertrauen aufgebaut wird zu dem Kind. Auch allein beispielsweise, dass es mutig war, mitzumachen, auch obwohl sie oder er die Aufgabe nicht so gut erbracht hat.
Es ist so, dieser Podcast hat ja eine bestimmte Tendenz. Ja, es geht sozusagen um moderne Unterrichtsmethoden, eine Zugewandtheit gegenüber den Kindern und so weiter. Diejenigen, die den lange hören, die wissen das. Gleichzeitig versuche ich natürlich auch immer wieder, eine andere Position einzunehmen. Und eine Position, die man einnehmen könnte, ich überspitze das jetzt mal komplett, wäre ja, dass jemand dich hört und sagt, der Murat, der ist ja voll der Kuschelpädagoge. Es muss halt Leistungen erbracht werden. Und dass diese Diskussion besteht, das hören wir ja jedes Jahr von Neuem bei den Bundesjugendspielen. Im Grunde genommen als gesellschaftliche Debatte so groß, dass sie sagen, das ist ja kein Wunder, dass wir bei Olympia jedes Mal so ablosen gegenüber ja den großen Sportnationen wie, sagen wir mal, China, die einfach ihre Kinder so lange quälen, bis sie das machen, was sie sagen, oder den USA, die eine viel größere Kooperationsmöglichkeit haben. Also oftmals ist das in den USA ja so, dass es gar nicht so diesen Vereinssport gibt, sondern dass die Schule sozusagen das selbst macht und so weiter. Was würdest du da antworten? Sind wir leistungsfeindlich dadurch, dass wir das so handhaben, wie du das gerade beschrieben hast?
Ich meine, dieses Leistungsfeindliche sieht man ja vor allem auch bei den Bundesjugendspielen beispielsweise. Ja. Also ich finde den Gedanken jetzt mit den Bundesjugendspielen oder Leistung gut, mit Bewegung, Wettbewerb, natürlich spielt das eine wesentliche Rolle und vor allem auch dieses gemeinsame Erlebnis. Aber in der Praxis, Bob, ist es einfach meistens so, dass vor allem diejenigen profitieren, die einfach sportlich sind. Und unsere Frage sollte eher hier sein, wie schaffe ich es überhaupt, dass möglichst viele Schüler ein Erfolgserlebnis haben. Um diese Frage muss ich mich drum kümmern. Ne, wenn wir jetzt bei einem Thema Bundesjugendspiele sind, da geht es natürlich um Leistung und so weiter, alles schön gut. Aber ich glaube nicht, dass wir weniger Sportfeste brauchen oder Bundesjugendspiele, sondern bessere, die wirklich zur heutigen ja Schulrealität überhaupt dazugehören. Ja, und auch passt vor allem, weil sich das heute auch komplett geändert hat. Wenn ich vor allem weiß, laut der neuesten Studie vom Robert-Koch-Institut, dass fast jedes fünfte Kind übergewichtig ist oder adipös ist, ja, da muss ich auch irgendwo etwas dafür tun und dafür sorgen, weil der Sportunterricht meistens für viele Kinder auch der einzige Ort ist, wo sie sich überhaupt bewegen. Mhm. Und wenn ich mir dann die Zeiten anschaue, dass ich jetzt hier vor allem in der Woche nur 90 Minuten Sportunterricht zur Verfügung habe, und ich auch weiß, dass es vor allem hier an meiner Schule zumindest der einzige Ort ist, wo sich die Kinder bewegen, ja, dann ist es natürlich kein Problem des Sportunterrichts, dann ist es natürlich ein gesellschaftliches Problem, ja. Wir müssen natürlich auch schauen, ob die Rahmenbedingungen dafür stimmen, vielleicht die Stundenanzahl an Sport erhöhen. Natürlich erwarten wir alle viel extrem vom Sportunterricht, ob die Hallen gut ausgestattet sind und so weiter. Klar, aber wir können nicht allein mit diesem Schulsport die Bewegungsdefizite der Kinder ausgleichen. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen ist überhaupt dafür zu sorgen erstmal, dass die Kinder im Sportunterricht mitmachen. Ja, und egal welches Kind da ist, da sollte auf jeden Fall die Motivation eine große Rolle spielen. Und deswegen mache ich meinen Kindern immer klar, Motivation entsteht bei mir nicht durch Noten, sondern dass ich dem Kind das Gefühl gebe, okay, du kannst hier bei mir im Sportunterricht mithalten. Du kannst bei Herr Schaschmas mitmachen, weil ich fühle mich hier sicher. Und dann traue ich mich vielleicht auch etwas mehr zu.
Wenn du es gerade schon ansprichst, Noten. Das ist ja oft so, dass Leute auch sagen, naja, das ist ja alles schön und gut, wenn der Angang innovativ ist, schülerzentriert. Du hast es gerade gesagt, alle sollen mitmachen, alle sollen motiviert sein, alle sollen die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Dann stehen ja am Ende trotzdem Noten. Und jetzt ist es im Sportunterricht ja so, dass es dafür auch wirklich festgelegte Punktesysteme gibt. Machen wir es jetzt wirklich mal etwas sachlicher. Ein Kind, dessen körperliche Voraussetzungen nicht zu den Anforderungen des Sportunterrichts passen, musst du ja sagen, pass mal auf, Dennis, ich erfinde irgendeinen Namen, du hast super mitgemacht, ja, und irgendwie 6 Wochen lang einbezogen und motiviert. Und du siehst sogar, der steigert sich, der macht zu Hause auch was und so weiter. Naja, und dann kommt die Prüfung und du musst sagen, hier ist trotzdem deine 4. Wie gehst du mit dieser Situation um?
Also ich kann dir die Frage damit beantworten, dass ich ja natürlich nicht das ganze Jahr über bestimmte Normwerte mir nehme, beziehungsweise Sportarten im Sportunterricht durchführe, wo ich so ganz krass jetzt mir die Zahlen anschaue. Was brauche ich für eine 1, was brauche ich für eine 2? Ich mache das Ganze natürlich etwas kreativer, auch mal nicht so die typischen Sportarten jetzt auch im Sportunterricht zu wählen, wie beispielsweise Tanzen, ganz unbeliebt eigentlich bei meinen Schülern vor allem. Aber die haben das trotzdem super umgesetzt, indem ich ihnen sage, okay, wir machen das Ganze zeitgemäßer. Ihr könnt euch TikTok-Videos anschauen, Instagram-Videos, da gibt es unterschiedliche Challenges. Diese Tanzchoreografien könnt ihr mit einbeziehen, ja. Und sowas finden die wiederum dann cool, wenn sie in der Gruppe in der Lage sind, mit einem Handy zu arbeiten, sich selbst aufzunehmen. Und dann wird halt natürlich geschaut, okay, tanzen sie synchron, asynchron, wie ist dort die Dynamik und so weiter. Auf diese Aspekte kann ich dann selbst als Lehrer festlegen, okay, das hat in dieser Gruppe super gepasst. Sie haben gute Absprachen getroffen. Sie haben das Kind, welches jetzt nicht so leistungsstark ist, haben sie ihm oder ihr diese Schritte zugeordnet, ja, dass da Absprachen getroffen werden. Mhm. Und vor allem, wenn man auch so etwas macht, sollte man das Ganze auch etwas dezentraler gestalten, weil dieses Vormachen, vor allem jetzt im Tanzen oder im Turnen, meist für viele Kinder sehr unangenehm sein kann. Und dann ist auch absolut okay, wenn die Kinder sagen, Herr Schaschmas, können wir das vielleicht nicht jetzt in einem anderen Raum, aber dann vorführen, wenn nicht jeder hier uns zuschaut. Ja, und das kriege ich dann auch super hin, indem ich die anderen mit etwas anderem beschäftige und mir dann die Gruppe zuhole und die mir dann einfach ihre Ergebnisse präsentieren.
Ja, jetzt wollte ich gerade fragen, ob das mehr Arbeit bedeutet, ne? Dieses Dezentrale, das hatte ja die Ina Hunger, diese Professorin, auch schon gesagt. Also da würdest du sagen, das ist eigentlich relativ problemlos möglich, sozusagen eine Umgebung zu schaffen, wo dann zum Beispiel eine Leistungserbringung nicht vor allen passieren muss.
Genau, auf jeden Fall.
Vielleicht nochmal eine Frage, ich sage jetzt mal die Jugend betreffend, aber wir können ja nur anekdotisch sein in dem Fall. Mir fällt auf, dass in der heutigen Zeit es so Tendenzen gibt, dass es Pole gibt, die immer weiter auseinandergehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Einerseits wird gesagt, dass junge und alte Menschen nur noch Kurzvideos gucken. Andererseits habe ich Ulf Burmeier, der hier im Podcast war und der die Lage der Nation diesen Podcast macht, der ist 2-3 Stunden mal gefragt, wie da die Retention Rate ist, also wie lange die Leute vorne anfangen und hinten aufhören, und der hat gesagt, nahezu 100%. Also es gibt Leute, die sozusagen genau das Gegenteil machen. Beim Sport ist es so, wenn ich um eine bestimmte Zeit ins Fitnessstudio gehe, also meistens so nachmittags, dann ist das voll von 14- bis 16-Jährigen, die flexen, ja, die ihre Muskeln vom Spiegel zeigen und die irgendwie das ganze Fitnessstudio belagern. Was mich wiederum dazu geführt hat, mal zu sagen, dass Sport für die, das ist auch eine These, eine Form von erfassbarer Selbstwirksamkeit ist. Ja, also wenn du zum Beispiel ganz viel liest, dann hast du nicht so diesen schnellen Effekt und du merkst vielleicht auch gar nicht, dass du Dinge mehr begreifst. So, während wenn du einen Monat lang so richtig ballerst, dann siehst du vielleicht schon, oh, der Bauch ist ein bisschen weggegangen oder meine Brustmuskulatur ist stärker geworden und so weiter. So, ganz lange Einführung. Siehst du auch diese Tendenz, dass sich das in zwei verschiedene Richtungen entwickelt? Also du hast einerseits gesagt, es gibt Kinder, die bewegen sich viel zu wenig, die werden sogar adipös. Aber andererseits gibt es doch auch Kinder oder Jugendliche, die in die ganz andere Richtung gehen und sozusagen Körperlichkeit und Sport als, wie soll ich sagen, Mittelpunkt ihres Lebens sehen.
Ja, ich meine, die Kinder, die lernen ja ihren Körper auch irgendwo neu, ja, lernen vor allem irgendwo auch mit Niederlagen umzugehen und so weiter. Aber gerade dieses Posen, so weil wie du es ja eben versucht hast auch mitzuteilen, wie sie dann halt im Fitnessstudio sich selber wahrnehmen, das stärkt ja irgendwo auch ihr Selbstvertrauen. Das ist ja irgendwo ein Erfolgserlebnis, was sie erzielt haben. Ja, natürlich in welcher Form sie das jetzt ausführen, kommt natürlich oft die Kinder an, die dann im Gym sich halt präsentieren wollen.
Aber kriegst du das so mit als Sportlehrer, dass es da auch eine Gruppe von Leuten gibt, für die Sport sozusagen der Lebensmittelpunkt ist? Oder ist das bei dir in der Schülerschaft eher nicht der Fall?
Nee, ich krieg das auf jeden Fall mit. Ne? Vor allem, ich bin ja nicht nur jetzt Sportlehrer, sondern bin auch ein Sportlehrer, der etwas für seinen eigenen Körper tut. Und da kommen natürlich die Kids auch immer wieder auf mich zu und sagen, Herr Schaschmas, was kann ich hier machen? Können Sie mir vielleicht einen Trainingsplan erstellen und so weiter? Mit diesen Fragen werde ich auch konfrontiert. Zumal auch mein Account sich ja nicht nur um den Schulalltag dreht, sondern auch um den Sportalltag und den Familienalltag. Und da versuche ich einfach ehrliche Einblicke auch zu zeigen. Nicht nur aus der Schule, sondern aus dem Sport. Ja, wenn man sich jetzt nicht gut fühlt, wenn man krank ist, dass man beispielsweise nicht zum Sport gehen sollte und so weiter. Das kriegen die Kinder schon mit. Und deswegen finde ich es einfach umso schöner, wenn sie sich auch dafür interessieren, dann auf den eigenen Lehrer noch zukommen können und da erfragen können, was sie am besten trainieren sollten oder dass sie jetzt neu eingestiegen sind, dass sie sich jetzt auch im Fitnessstudio angemeldet haben, weil sie das jetzt auch bei mir immer wieder gesehen haben oder dass sie jetzt auch mit dem Laufen angefangen haben, ob ich Empfehlungen habe für irgendwelche Laufschuhe. Mhm. Also dafür ist auch Social Media irgendwo auch gut. Ich meine, ich nenne das jetzt nicht mal Social Media, es ist eigentlich Interest Media geworden. Ja, wenn sich dann ein Kind für Sport sich interessiert, ist umso schöner, wenn das Kind dann direkt eine Bindung auch in der Schule hat mit seinem Sportlehrer. Und das finde ich halt irgendwo auch wichtig, weil ich den Kindern immer wieder sage, ich finde gut, was du machst. Weil mein Professor hat immer zu mir gesagt, wer sich jetzt nicht Zeit nimmt für seine Gesundheit, wird sich später Zeit nehmen für seine Krankheit. Ja. Mhm. Und diesen Satz, der mich so stark geprägt hat, versuche ich auch an meine Schüler hier weiterzugeben. Und umso schöner, wenn Kinder weiterhin sich bewegen, in welcher Form auch immer. Es reicht auch total aus, dass sie sich nicht im Gym anmelden können, sondern einfach rausgehen und ihre 10.000 Schritte machen. Ja.
Wenn man sich das, was du jetzt sagst, so anhört, ergeben sich ja in gewisser Weise daraus auch, ich sag jetzt mal, etwas großspurig Forderungen für einen zeitgemäßen Sportunterricht. Also würde ich jetzt mal sagen, du kannst mir auch widersprechen. Mhm. Strukturell hätte ich herausgehört, eigentlich bräuchte es mehr Zeit für Bewegung, also mehr Sportunterricht eigentlich. Dann hast du gesagt, die Einbeziehung von Social Media, also Handynutzung als, ich sag jetzt mal, Vorbild für Bewegung ist wichtig. Sportunterricht, der nicht beschämt, bedeutet auch dezentralisieren, wenn es um bestimmte Prüfungsvoraussetzungen geht, also zum Beispiel entweder andere Räume oder andere Zeiten. Und ja, ich weiß nicht, ob man das davon ableiten kann, aber zu sagen, also einerseits ist Motivation und Leistung wichtig, aber gesellschaftlich sollte die Debatte auch mal so ein bisschen auf dem Boden bleiben, weil es eben auch darum geht, jenen jungen Menschen, die körperlich nicht so fit sind, Bewegungsmöglichkeiten zu geben. Also erstmal gehst du mit und zweitens, gibt es noch etwas, was du dir für den schulischen Sportunterricht wünschen würdest, um ihn strukturell zu verbessern?
Dass jeder auf jeden Fall daran denken sollte, dass der Schulsport vor allem für alle funktionieren sollte und den Schulsport bitte nicht gleichzusetzen mit dem Leistungssport. Mhm. Das ist, denke ich mal, ganz wichtig, dass man jetzt nicht ganz perfekt auf die Ausführungen achten sollte, ja, dass die Kinder in erster Linie sich erstmal bewegen sollten, dass einfach mehr Aktivität hier eine große Rolle spielen sollte und einfach weniger irgendwie Technikkorrektur von irgendwelchen Ausführungen im Badminton, den Arm muss so 90 Grad Winkel halten, wie auch immer, ja, darauf sollten wir uns etwas weniger fokussieren. Wichtig ist erstmal, dass wir die Kinder gewinnen und dass wir darauf achten sollten, dass sie sich erstmal bewegen. Ja, weil, wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Und da müssen wir erstmal darauf achten, dass wir die Kinder wieder irgendwie zurückgewinnen, dass die Spaß an Bewegung haben. Wir Sportlehrkräfte haben nicht umsonst diesen Doppelauftrag, Erziehung zum Sport und Erziehung durch Sport. Ja, und da ist es erstmal wichtig, dass sie sich erstmal in erster Linie bewegen. Und dann lernt man auch ganz viele Sachen super dazu, wie die Teamfähigkeit, wie das Selbstvertrauen und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, hier zu erwähnen mit dem Doppelauftrag.
Sportunterricht ist mehr als Leistung. Es geht um Bewegung, Motivation und Spaß. Er ist ein Spiegel dafür, wie Schulen mit Unterschiedlichkeit umgehen und wie sie Leistung fördern können. Das Gespräch mit Mudash Shashmash zeigt, es geht nicht nur um Zeiten, Noten oder Wettkampf, sondern um Erfahrungen, die bleiben. Danke dir, lieber Modat, für deine Perspektiven und deine Arbeit. Und man könnte an dieser Stelle auch sagen, er hat sich gerade Zeit genommen zwischen dem Unterricht und vor der nächsten Konferenz. Also ganz authentische Einblicke. Nochmal ganz lieben Dank.
Vielen Dank, lieber Bob. Dankeschön für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an die Schule brennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.